Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade schon angekündigt, ich komme aus Rechtenbach. Dann dachte ich mir, ich stelle mich doch noch mal ganz kurz vor. Genau, ich bin der Jonas Heideprecht, komme ursprünglich aus Hüttenberg-Hochelheim und bin in meiner Laufbahn dann irgendwann mal nach meinem Abitur nach Liebenzell gegangen, zur Liebenzeller Mission. Dort ein Jahr in der Jugendarbeit verbracht und habe mich danach entschlossen, Theologie zu studieren, weil ich wusste, entweder möchte ich als Lehrer arbeiten oder als Physiotherapeut oder eben irgendwie in der Jugendarbeit, weil das hat mein Herz irgendwie berührt. Und in diesem Jahr war mir klar, ich will am liebsten mit meiner ganzen Zeit und Kraft ja, Jugendlichen von Jesus erzählen. Und so ist es dann gekommen, dass ich nach meinem Studium direkt nach Köln bin, dort in der Stadtmission Köln-Sülz 10 Jahre jetzt als Jugendpastor gearbeitet habe. Da habe ich dann auch meine Frau Eva geheiratet in dem Zeitraum, haben da 2 Kinder in Köln bekommen und sind jetzt vor 3 Jahren wieder zurückgezogen nach Hüttenberg, weil dann klar war, die Zeit in Köln, das ist irgendwie auch vorbei, beziehungsweise haben wir einfach gemerkt, es geht weiter und jetzt darf ich das Jugendwerk der EG leiten. Somit war es jetzt nicht mehr, waren wir nicht an Köln gebunden und dann dachten wir, wir ziehen wieder zurück in unsere alte Heimat, ins schöne Mittelhessen und genießen das, dass wir Familie um uns herum haben, wenn ich so oft unterwegs bin. Ja, soweit mal von mir. Zu mir gehören mittlerweile 3 Mädchen, Alma, Ida und Finja und meine Frau Eva. Ich sage immer, wir haben jeden Morgen Frauenfrühstück bei uns zu Hause, es wird viel gesprochen und ich genieße meinen Kaffee. Es ist wunderbar, das muss man sich nur immer wieder sagen, wenn das so früh morgens ist, um 6 Uhr. Ja. ja, es ist ein wirklich großes Geschenk. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt schon in der Adventszeit, ob ihr euch so über das Jahr nochmal Gedanken macht, was so eure Highlights waren, was vielleicht aber auch Dinge waren, mit denen man Schwierigkeiten hatte. Ich habe so ein Erlebnis, das wollte ich euch noch so mitteilen. Neben dem, dass ich verschiedene Jugendfreizeiten anbiete, machen wir seit 2 Jahren auch mit der EG eine Männerfreizeit für Männer ab 18 Jahren bis Open End in Südfrankreich für eine Woche. Und wir wandern da durch die Verdon-Schlucht, gehen raften, wenn man das möchte. Wir haben eine Gratwanderung gemacht, ganz tolle Umgebung, unglaublich schöne Natur. Und machen da immer so 2 bis 3 Teams an Männern, jemand, der vielleicht sagt, ich bin richtig fit, der macht eine lange Wanderung. Jemand, der sagt, ich möchte einfach gucken, wie weit ich kann und dann gehe ich wieder zurück. Dann gibt es eine Gruppe, die vielleicht sagt, ich bin körperlich gar nicht fit. Ich will einfach nur mal ein Städtchen besuchen oder einfach hier am Camp bleiben. Dann ist das auch okay. Und wir haben unglaublich schöne Wanderungen aber erlebt, haben dort in solchen Chalets geschlafen und genau, sind dann diese Verdon-Schlucht einmal durchwandert. Diese Verdon-Schlucht ist die größte Schlucht Europas und der, einer unserer Leiter, der schon oft da war, der hat gesagt, also diese eine Wanderung, die wir jetzt machen, ist die anspruchsvollste Wanderung, dauert ungefähr 8 Stunden. Das war schon eine große Herausforderung und er sagte, nehmt euch genügend Trinken mit, mindestens 3 Liter. Und ich dachte mir so, naja, 2 Liter werden schon reichen, das passt schon. Irgendwann in der Hälfte haben wir dann einen Cut gemacht, das heißt, wir haben gesagt, jemand, der zurückgehen möchte, kann jetzt zurückgehen, bevor es nachher richtig anstrengend wird und nachher einige 100 Meter wieder zum Aufstieg geht, der auch nochmal 2 Stunden dauert, der Aufstieg. Und da hatte ich schon relativ viel getrunken gehabt. Und dann kam ein Freund von uns, das ist der Ilja, der kommt ursprünglich aus der Ukraine und ist gehandicapt, hat so verkrüppelte Arme und Hände. Und ihm tut das zum Beispiel weh, eigentlich viel zu laufen. Und wir haben das ihm so mit seinem Vater, der kommt jetzt aus der Stadtmission Trier, das gesponsert, dass sie mitkommen konnten. Und er sagte dann in der Mitte, hey Jonas, Hück, meint ihr, ich schaffe das, die ganze Wanderung? Und ich habe gesagt, oh, weiß ich nicht. Ne? Also er war schon, er ist das einfach nicht gewohnt. Und wir haben dann überlegt, ob er das wirklich schaffen kann. Aber wir haben gedacht, hey, er schafft das mit unserer Hilfe vielleicht. Und so haben wir es dann gemacht, wir haben ihn mitgenommen, waren dann noch so mit 7, 8 Männern unterwegs und dann sind wir den Aufstieg hoch und irgendwann war klar, die müssen erstmal ein bisschen langsamer machen, haben gesagt, geht ihr vor, wir bleiben zu dritt zurück, also der Ilja, der Hück und noch ein anderer Mann und hat gesagt, wir schaffen das schon. Als ich dann fast oben angekommen war und ich war völlig fertig, so fertig war ich fast noch nie in meinem Leben, hatte auch schon lange nichts mehr zu trinken, habe schon das Haus oben gesehen und mich gefreut, dass es da bald Wasser oder Cola oder was auch immer gibt, höre ich auf einmal Hilfeschreie aus dieser Schlucht. Und diese Schlucht ist unglaublich weit, also ihr habt das ja vielleicht eben gesehen, das kann von überall kommen. Ich habe nicht verstanden, ob das jetzt deutsche Sprache war oder irgendwie jemand anderes sich einen Witz erlaubt und da einfach mal so reinruft. Aber ich habe da irgendwie schon gehört, da ist jemand in Not irgendwie. Und ich treffe auf einen anderen jungen Mann, der auch aus unserer Gruppe kommt, der sagt, er hätte es auch gehört. Und wir haben dann einfach uns mal hingesetzt und nochmal gehört, haben dann aber nichts mehr hören können, haben versucht anzurufen und unten hat man im Tal keinen Empfang. Das heißt, ich konnte sie nicht erreichen und ich hatte richtige Angst, weil ich dachte, was, wenn da jetzt irgendwas passiert ist. Dieser dritte Mann, der hatte viele Allergien, hatte so ein Notfallset dabei und wir wussten dann, wie man das ihm spritzt und so weiter. Ja, und ich hatte irgendwie wirklich Bedenken. Letztendlich hat dann doch ein Anruf kam durch und ja, es war alles in Ordnung, es war wunderbar. Sagen wir, brauchen nur mehr Zeit, okay. Als die später ankamen, und das ist so mein Highlight gewesen, war das so, dass die drei kamen, aber der Ilja war auf den Schultern von einem, im Gepäck. Der andere schob so, natürlich nur jetzt für uns noch, schob hinten noch dran, aber es hat mir so eins gezeigt. Es war unglaublich bewegend, weil diese zwei Männer, die da mit ihm gelaufen sind, sich vorher in verschiedensten Sachen immer nicht so einig waren, ne? Also da ging es um Kommunikation und manche Sachen, die so ein bisschen, wo man gemerkt hat, sind aber unterschiedliche Typen. Aber das war so schön zu merken, dass diese beiden ja, sich gefunden haben und wussten, wir haben jetzt hier einen gemeinsamen Auftrag, nämlich den Ilja nach oben zu bringen und ihm zu helfen, zu unterstützen. Und das war das Highlight für den Ilja. Der hat danach sich noch vielmals bedankt, dass er das so geschafft hat. Er hat dann noch andere Kleinigkeiten, Herausforderungen für ihn auch auf dieser Freizeit gemeistert und er war ganz, ganz happy und hat sich oft, oft bedankt, bei den beiden vor allem, dass sie das mit ihm so gewagt haben. Das ist eins meiner Highlights, wo ich gemerkt habe, das ist so toll, wenn Männer miteinander unterwegs sind und man ja, manchmal vielleicht auch an eine Grenze kommt, aber wenn man füreinander einsteht, wenn man miteinander kämpft, miteinander unterwegs ist, dann kann da wirklich was ja, Wunderbares passieren. Das war ein Bild für, ja, was ich für nie mehr vergessen werde. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden. Genau, ja. Wir haben das so genannt, wir machen das für alle Generationen. Deswegen haben wir den Timo dabei, der ist 19. Ich bin auch Mitte 30, der Hück 50, der Michael Kasterke dann bald 70. Also wir haben für alle was dabei, auch im nächsten Jahr. Ende August geht es da weiter. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Dann kannst du gerne die andere Präsentation mal anmachen. Das war eins meiner Highlights in diesem Jahr. Und ja, das wollte ich euch einfach noch mitteilen. Das macht mir große Freude. Weil ich merke, dass auf Freizeiten so unglaublich viel bewegt wird, gerade auch im Jugendbereich. Vielleicht kennt ihr das auch noch aus eurem Jugendalter, wie viel dort geschieht, wie gute Entscheidungen getroffen werden. Das freut mich immer wieder. Jetzt kommen wir aber zum Advent. Wir haben jetzt schon gesehen, dass der Psalm 24 sozusagen das älteste Adventslied ist. Vor 3000 Jahren ungefähr geschrieben von David. Und es ist unmittelbar die Vorlage für dieses Lied, was wir gerade gesungen haben. Dort sehen wir, und das möchte ich mit euch mal lesen, von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Gott ist da immer und überall. Mein erster Punkt. Wenn, warum auch immer, heute unser Bundeskanzler Olaf Scholz hier nach Erlingshausen kommen sollte, dann ist eines klar, er kommt hier hin und er war vorher woanders. Das ist bei uns Menschen so. Woher er war, ob er aus Berlin kommt oder in Stippvisite in Hamburg war, das wissen wir vielleicht nicht, aber wenn er hier nach Erlingshausen kommt, dann ist klar, er ist nicht schon die ganze Zeit hier im Advent gewesen. Das ist für jeden Menschen völlig klar. Dieser Psalm, der hier von Gott handelt, der ist aber so ganz anders. Bei Gott ist es ganz anders. Von David, ein Psalm, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Auf dem Papier musste man das immer wieder sich festhalten. Wenn Israel sich Gedanken gemacht hat über ihren eigenen Gott, dann war ihnen klar, eigentlich, unser Gott ist der Gott der ganzen Welt. Aber manchmal sah es eben auch anders aus. Da gibt es unseren Gott und dann gibt es die Völker um uns herum, die auch ihre Götter haben. Scheinbar ist der Gott Israels eben für Israel zuständig und dann für die Moabiter eben ein anderer Gott und für die Ammoniter eben ein anderer Gott wieder. Und manche Israeliten dachten, wir haben es eben auch schon gehört von dem Exil in Babylon, wenn wir jetzt in Babylon verschleppt werden, wenn wir im Exil leben, ist Gott dann eigentlich noch auf unserer Seite? Kann er eigentlich hier noch eingreifen, da wo wir sind? Oder sind wir von ihm getrennt? Und Gott sagt, hey, selbst da wo ihr seid, im Exil, da wo euch scheinbar niemand sieht, da greife ich ein und ich hole euch zurück. Ich lenke die Gedanken des Perserkönigs, damit er ein Edikt verfasst, das euch wieder dazu, oder was es euch erlaubt, wieder nach Israel zurückzukehren. Und deswegen finde ich es so erstaunlich. Oh. Okay, ist nicht mehr drauf. Dass man sagen kann, dass Gottes Macht selbst in die großen Paläste Einzug hält, in die Zentren der Weltmächte, in die Köpfe und Herzen der Herrscher. Das mag man heute ja kaum noch glauben. Wir kennen die Mächtigsten und wir wissen, wozu sie in der Lage sind, zu Gutem und Ungutem, zu Schlechtem. Trauen wir Gott zu, dass Gott diese Menschen noch anrühren kann, in ihrem vielleicht verstockten Herzen irgendwie doch noch erreichen kann? Ich glaube das und ich möchte darum beten, dass Gott gerade diese mächtigen Menschen auf unserer Erde erreicht. Gott erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und seiner Macht. Er ist allgegenwärtig. Er war es und er ist es. Im Psalm 39 lesen wir, sehen wir hier, wohin könnte ich schon gehen, um dem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und wenn ich im Totenreich mein Lager aufschlage, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich umwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster. Für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Unglaublich schön. Hier werden verschiedene Gemütslagen des Psalmisten gezeigt. Und zu sagen, Gott erreicht mich auch da, so wie ich es vielleicht auch brauche in diesen Situationen. Am Ende findet mich Gott und macht das Dunkel, oder für den kein Dunkel weiter ist, sondern Licht ist. Wenn Gott jetzt hier nach Jerusalem kommt, dann nicht, um mal zu sehen, wie es so in Jerusalem aussieht, sich die Bauwerke zu betrachten, wie die Menschen dort leben. Gott weiß das längst. Gott ist überall. Darin unterscheidet er sich von uns Menschen. Und trotzdem kommt er, wie es hier heißt, durch die Tore Israels, Jerusalems, damit die Menschen seine Größe und Liebe begreifen. Wenn Gott bereits in Jerusalem ist, wovon wir ja ausgehen, weil er überall ist, warum heißt es dann hier, er will in die Stadt einziehen? Was soll damit gesagt werden? Also wenn er eigentlich schon dort ist, was heißt denn, er kommt in die Stadt? Ist das nochmal eine andere Kategorie? Ich glaube, dass hier damit ausgesagt wird, dass Gott sich zu erkennen gibt, dass er etwas von seiner Macht erfahrbar machen lässt. Woher wusste David das überhaupt? Also, dass Gott, den man ja nicht sieht, in diese Stadt einziehen möchte. Dass Gott vor den Toren der Stadt stand. Dann sagt er in Vers 7, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Woher, David, weißt du das, dass Gott davor steht? Höchstwahrscheinlich steht hier diesem Psalm das Ereignis, das wir in 2. Samuel 6 lesen können, unmittelbar hervor oder bevor. David holt die Bundeslade nach Jerusalem. Die Bundeslade gehörte zur Stiftshütte, das heilige Zelt, das die Israeliten am Berg Sinai bauten, nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte. Da gehörte das Vorzelt dazu und in diesem Zelt selber bestand es eben aus dem Heiligtum, ne, und dem Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten stand diese besagte Bundeslade. Ein Kasten aus Akazienholz mit Gold überzogen, auf einem Deckel zwei Engelsgestalten, in seinem Inneren die beiden Gesetzestafeln, ein Gefäß mit Manna, der Stab vom Hohepriester Aaron. Und es war klar, die Bundeslade war der Treffpunkt zwischen Gott und Mose. Hier wollte Gott Mose mitteilen, was er dem Volk zu sagen hatte. In 2. Mose 25 lesen wir, dort will ich dir begegnen, von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den beiden Cheruben, also den beiden Engelsgestalten, werde ich mit dir reden und dir alle Anweisungen für das Volk Israel geben. Und das sagte Gott nicht nur so, das tat er auch. Er sprach zu Mose genau an diesem Ort. Seit dann war diese Bundeslade das Symbol für Gottes Gegenwart. Aber die Bundeslade war noch mehr. Am größten Versöhnungstag wurde für die Sünden des Volkes ein Ziegenbock geschlachtet. Mit dem Blut des Tieres ging der Hohepriester dann ins Allerheiligste und tat etwas davon auf den Deckel der Bundeslade. Und damit war die Schuld des ganzen Volkes gesühnt. Aus diesem Grund bekam dieser Deckel dann auch den Namen Sühnedeckel. Die Bundeslade war dementsprechend nicht nur ein Inbegriff von Gottes Gegenwart, sondern auch der Inbegriff für Gottes Gnade mit seinem Volk. Und diese Bundeslade brachte David jetzt nach Jerusalem. Nachdem Mose sie dort am Berg hatte bauen lassen, war sie mit den Israeliten 40 Jahre unterwegs, in den Jordan überquert, in das Land eingezogen, das ihnen versprochen wurde. Und dann war sie immer wieder an verschiedensten Orten stationiert. Und in dieser Zwischenzeit ist David dann König geworden und hatte die Stadt Jerusalem erobert und zur Hauptstadt seines Reiches gemacht. Und jetzt sagt David, möchte ich, dass die Bundeslade hier in unsere Hauptstadt einzieht, dass Gott selbst hier ist. Wir lesen das in 2. Samuel 6, Vers 15. So überführten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und zu dem Schall der Widderhörner hinauf nach Jerusalem. Und ich denke mal, dass dieser Psalm, das ist nämlich nur ich, dass ich das denke, sondern denken relativ viele Leute, dass dieser Psalm eben genau davon handelt, genau das beschreibt. Diesen Moment, wo man vor diesen Toren der Stadt jetzt ankommt, die Israeliten mit dieser Bundeslade. Jetzt zieht Gott selbst mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade hier ein, in Jerusalem. Was für eine Freude, was für ein Fest, da kann man nur jubeln. Und dann lesen wir, die Prozession steht vor den Stadtmauern und wir lesen, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Stadttore sind dazu da, dass Menschen hinein und hinausgehen, aber Stadttore sind ja auch dazu da, einfach, dass nicht jeder hineingehen kann. Wenn ein Feind eindrückt, werden die Tore geschlossen, die Torwächter bewachen die Tore, das ist ihre Verantwortung und sie entscheiden letztlich darüber, wer reingelassen wird und wer nicht reingelassen wird. Deshalb rufen sie jetzt zurück, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und man, für mich klingt diese Antwort recht prompt und stark. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal, um alle Einwände und Zweifel auszuräumen. Die Aufforderung, tut euch weit auf, damit der König einziehen kann. Die Rückfrage, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und sie antworten, der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Wörtlich heißt das ein bisschen anders. Da heißt es, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Erhebt euch, ihr uralten Pforten. Das ist, finde ich, viel intensiver, wenn man das so liest. Sie sollen sich nicht nur öffnen, die Tür aufmachen, sondern sie sollen sich sozusagen emporrecken. Sie sollen mit allem, was das so begrenzt, diese Tür, dieses Tor, das muss geweitet werden, weil der da kommt, weil jede Tür eigentlich zu klein wäre. Weiten müssen sich die Tore. Sie müssen ihren Rahmen sprengen. Das ist, finde ich, ein wunderbares Bild eben für die Größe von unserem Gott. Wie heißt es hier im Adventlied? Ne? Macht hoch die Tür. Ich finde das schon auch eigenwillig, diese Aussage. Macht hoch die Tür. Wenn man jetzt hier in Engshausen mal fragen würde, was das heißt, weiß ich nicht. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt, ja. Aber es beschreibt eben genau das, was wir hier lesen. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Was hat das alles jetzt mit Advent zu tun? Jesus oder Gott selbst, der damals mit seiner Macht, mit seiner Gnade, mit seiner Herrlichkeit nach Jerusalem eingezogen ist, ist eben nicht nur damals einmalig in eine Stadt eingezogen, sondern Gott will auch heute immer wieder Einzug halten. Nicht in Stadttore, sondern zum Beispiel in die Tore unseres Herzens. Und ich glaube, das hat er, seine Macht und seine Liebe, die das uns überhaupt ermöglicht, hat am allerintensivsten, allerdeutlichsten gezeigt, als er selbst Mensch geworden ist. Und als dass sein Sohn Jesus Christus, als er Mensch geworden ist, um uns Menschen den Weg zu öffnen und zu zeigen, die Tore, die Möglichkeit, mit Gott wieder in Verbindung zu treten, die sind jetzt da. Das ist die Ankunft schlechthin. Das ist der Advent, den wir feiern. Es gibt keinen größeren Beweis für Gottes Liebe zu uns als dieser Advent, der damals geschah. Keiner hat die Menschen je lieber gehabt als Jesus, als Gott persönlich. Keiner hat sich für die Menschen so geopfert, wie es Jesus tat. Keiner war bereit, die ganze Schuld auf sich zu nehmen und ihretwegen als Unschuldiger schuldig gemacht zu werden und deswegen an ihrer Stelle zu sterben. Es gibt nur diese eine Person und das ist Gott selbst, das ist Jesus Christus. Das feiern wir. Das feiern wir auch, wenn wir wissen, dass die Geburt Jesu ansteht. Im Römerbrief wird das so schön gezeigt, was heißt so schön, aber so deutlich aufgezeigt. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Er wurde zum Sühneopfer gemacht. Das ist genau das gleiche Wort, was für diesen Sühnedeckel, für diesen Sühneort in der Bundeslade steht. Die Bundeslade war am Allerheiligsten verborgen, für den Hohepriester zugänglich. Wie schön ist es zu wissen, dass das nichts Exklusives mehr ist, sondern dass Gott Menschen Glauben schenkt und dieser Jesus zugänglich ist. Und nicht nur für exklusive Menschen mit irgendeinem, was auch immer. Ja. Jeder darf zu ihm kommen. Jeder darf ihn um Vergebung bitten. Jeder darf wissen, dass wenn man seine Schuld bekennt und Jesus als Herrn annimmt, dass man umkehrt und dass man weiß, Gott vergibt mir meine Schuld. Und das, was dort geschehen ist, gilt auch mir am Kreuz. Deswegen ist es auch völlig okay, wenn unser Adventslied die Worte von Psalm 24 jetzt nimmt und auf Jesus antwortet. Macht die Tore weit und die Türen hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Jetzt möchte ich am Ende noch einen ganz kurzen Blick auf das Adventslied werfen, das so unmittelbar mit unserem Psalm zusammenhängt. Wir haben eben schon diese grandiose Geschichte gehört von dem Georg Weisel. Und es heißt hier in der dritten Strophe, obwohl dem Land und der Stadt so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Ich finde dieses Lied und diese Strophe sehr bemerkenswert, weil dieser Kreis hier immer persönlicher wird. Es ist von einem Land die Rede, von einer Stadt und dann von einem Herzen. Für mich heißt das irgendwie, es ist nicht genug, dass Gott in irgendein Land oder eine Stadt einzieht, sondern er muss Einzug halten in unsere Herzen. Es genügt nicht, wenn eine Stadt ihre Tore ihm öffnet. Wobei ich auch gar nicht genau wüsste, wie das heute aussehen würde, wenn eine ganze Stadt Gott seine Herzen öffnet. Was ich aber verstehen kann, ist, dass es gut ist, wenn man sein eigenes Herz diesem Gott öffnet. Weil dann, glaube ich, das Ziel erreicht ist, wenn der einzelne Mensch sein Herz öffnet, seine Gedanken, sein Wollen für das Evangelium öffnet, wenn Jesus in sein Leben einzieht. Das ist eine ganz persönliche Adventsfeier. Ich weiß jetzt noch, vor einigen Jahren, als wir mit unserem Jugendkreis zwischen Weihnachten und Neujahr im Wald unterwegs waren, wir haben da weiß gar nicht, was wir da gespielt haben, wahrscheinlich irgendein Spiel, und dass wir da einen Mann bemerkt haben, der mit einigen Weinflaschen dann da saß und einer unserer Betreuer den gut kannte und die dann so ins Gespräch kamen und unser Betreuer sagte später, ja, Weihnachten, Neujahr, diese Feste, wo man typischerweise mit Familie feiert, viele, die das eben nicht kennen, diese Harmonie, die einem so die ganze Gesellschaft auch ja vorlebt, wenn man das nicht hat, dann wirkt das wie ein Verstärker auf die Einsamkeit. Und dieser Mann, der schafft es nicht, außer eben mit Alkohol das ein bisschen zu betäuben. Da war ich vielleicht 13, 14. Ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen. Ich hatte eher ein bisschen Angst vor jemandem, der zu viel trinkt. Aber mit den Jahren weiß ich doch, was es für Mechanismen gibt bei Menschen, wie einfallsreich Menschen sind, damit man Dinge, die im eigenen Herzen sind und die wehtun, wie viele Mittel es gibt, das zu betäuben. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen in dieser Adventszeit, wo wir uns so sehr freuen darauf, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dann ist es mein Wunsch, dass Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung eben diesen Gott auch kennenlernen. Und dass sie wissen und von mir wissen und sie es immer wieder hören, dass es nicht genügt, nur an Weihnachten mal in den Gottesdienst zu kommen. Nicht genügt, dass man damals mal konfirmiert wurde, sondern dass es eine lebendige Beziehung zu Gott benötigt. Dass es diesen Entschluss braucht, diesem Gott ganz nachzufolgen. Ich glaube mehr denn je, dass in dieser Zeit, in der viele Menschen sehr, sehr unsicher sind, dass es umso wichtiger ist, dass wir, die wir Jesus kennen, mit unserem Glauben nicht nur für uns bleiben, sondern dass mit Worten, mit Taten, mit unserem Auftreten, mit unserem ganzen Sein dahin bringen, wo Gott uns haben möchte. Wie schön wäre es, wenn Menschen hier in Eringshausen, oder? Diesem Gott begegnen und merken, dass vielleicht das nächste Weihnachten so ganz anders ist. Nicht nur von Familientradition geprägt, sondern wo man merkt, wow, mein Gott ist in diese Welt gekommen. Mit einer Vision, mit einem Ziel, mit einer Mission. Und er ist bis in den Tod gegangen, für mich. Das ist eine persönliche Adventsfeier, die, glaube ich, das Highlight eines Jahres sein könnte, wenn nicht sogar eines ganzen Lebens. Die Verse 3 und 4 sind herausfordernde Verse in diesem Psalm. Wir lesen die hier und ich habe mich gefragt, eigentlich darf dann eigentlich gar niemand dabei sein, wenn Gott durch diese Tore Jerusalems einzieht und die Bundeslade dort auf dem Berg Zion getragen wird, oder? Die Menschen drängen sich um diese Lade, alle voller Jubel. Jeder will an dieser Prozession teilnehmen. Jeder vielleicht, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, etwas von dem Segen abbekommen, den Gott mitbringt. Aber David sagt hier, hey, wenn du nicht so lebst, wie Gott es möchte, dann kann er dich nicht segnen. Gott segnet nicht dein Unrecht tun. Und David wird ganz konkret, er spricht von Herz und Hände ohne Schuld, von einem reinen Gewissen, von Herzen ohne Falschheit, von Lippen, die nicht lügen. In so einer Prozession, wir kennen es aus anderen Geschichten der Bibel, da kann man sich vielleicht irgendwo unbemerkt mal durchschmuggeln, dabei sein, vielleicht mal die Bundeslade berühren, wobei weiß ich nicht, ob man das schaffen könnte. Aber vielleicht bekommt man gar nicht so richtig mit, wie man eigentlich wirklich lebt und ob man diesem Gott überhaupt folgt. Ich glaube ja, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es nicht genügt, nur einer christlichen Gemeinschaft einfach anzugehören, indem man regelmäßig irgendwo hingeht, sondern dass es doch um mein eigenes Herz geht, ob ich das diesem Gott öffne. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer darf in seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Nur Menschen, die frei von Schuld sind. War David so unschuldig? Hatte er ein reines Gewissen? Mit Sicherheit nicht. David hat Gott um Vergebung gebeten. Gott hat gewissermaßen Gott seine ganz persönliche Lebenstür geöffnet. Wo jemand das tut, da freut sich Gott. Da freut sich Gott richtig. Weil diese unschuldigen Hände, die hier stehen, das sind eigentlich doch unschuldig gemachte Hände. Das reine Gewissen ist in Wirklichkeit ein gereinigtes Gewissen. Wo Gott die schuldigen Hände von ihrer Schuld gereinigt hat, wo das belastete Gewissen von seiner Last befreit ist, da kommt eine gewisse Ordnung in das Leben hinein, in das Durcheinander meines Lebens. Wer sich von Jesus seine Schuld vergeben lässt, der kann wirklich die Nähe Gottes genießen in dieser Welt und er wird auch Gottes Hilfe erfahren. Deswegen endet unser Lied mit einem einfachen Gebet. Bisher wurden immer Aussagen über Gott gemacht und jetzt, am Ende des Liedes, wird Gott direkt angesprochen. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Hier haben wir sie, diese ganz persönliche Beziehung, auf die letztendlich alles ankommt. Weil das menschliche Herz ist der entscheidende Raum, wo Jesus selbst einziehen möchte. Die Frage ist also für dich und mich und für Menschen, die wir kennen, die vielleicht auch christlich sozialisiert sind, wenn wir diesen Psalm lesen, wenn wir dieses Lied singen, was so viele Menschen um uns herum auch noch kennen, wie reagieren wir darauf? Ist meine Herzenstür für dich, Gott, offen, damit du mit deiner Gnade einziehen kannst? Psalm 24 am Ende fehlt doch noch was, oder? Die Tore werden gebeten, sich zu öffnen. Es wird gefragt, wer will da einziehen? Es wird ein zweites Mal gefragt. Aber am Ende hören sie, es ist der Herr. Und wie reagieren die Tore? Werden sie sich öffnen? Wir erfahren es nicht. Gut, damals haben sich die Türe geöffnet bei der Bundeslade. Aber der Ball wird sozusagen den Hörern, den Lesern dieses Psalms zugespielt und gefragt, wie reagierst du? Ist meine Tür offen für diesen Herrn? Und dafür möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Liebe so krass bewiesen hast am Kreuz. Du hast nicht nur unsere Schuld getragen, du wurdest vom Vater verlassen. Du warst verdammt deswegen. Du warst der Einzige, der wirklich gottesfern war. Du siehst aber auch so viele Menschen, auch vielleicht jetzt hier, die sich auch fern von dir fühlen, weil Leid, weil Not in unserem Leben ist, weil wir Dinge nicht verstehen, die du zulässt. Jesus, ich danke dir für deine Beständigkeit, dass du nicht weggehst, dass deine Güte und Barmherzigkeit uns unser ganzes Leben lang folgen werden. Jesus, ich danke dir, dass du nicht weggehst, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, wenn wir Sünde in unserem Leben auf uns laden. Jesus, ich danke dir, dass du treu bist in unserer Beziehung. Und gleichzeitig danke ich dir auch, Jesus, dass du auch heute noch Menschen erreichst, dass du heute Menschen zu dir rufst und ihnen Glauben schenkst an einen Gott, den man nicht sieht, etwas Übernatürliches. Deine Macht reicht bis in die Paläste, bis zu den mächtigsten Menschen dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Und ich wünsche mir so sehr, Jesus, dass du eingreifst in diese Gedanken dieser Menschen. Und gleichzeitig möchte ich dich auch bitten, Jesus, für jeden Einzelnen von uns, dass wir in dieser Adventszeit uns wieder neu empfänglich machen für dich, dass wir uns aufmachen, dass wir uns weiten nach oben, nach links, nach rechts, um dir zu begegnen. Du willst einziehen bei uns mit deiner Gnade, mit deiner Herrlichkeit. Du willst, dass wir dir begegnen. Du willst mit uns reden, du willst uns führen und leiten. Wo so viel auf uns einströmt, so viele Gedanken kommen, so viele Sachen zu erledigen sind in dieser Zeit, Jesus, bitte ich dich, dass du uns wach machst, dass du uns zeigst, wie wichtig es ist, dass unser Innerstes immer wieder neu gefüllt wird von dir, von deinen Gedanken. Danke, dass dein Geist in uns wohnt und uns befähigt, auch ein Zeugnis zu sein für andere. Du siehst Menschen, die auch einsam sind, die dich brauchen, hier in Eringshausen und Umgebung. Da, wo du uns hinstellst, Jesus, möchte ich dich bitten, dass wir leuchten. Nicht aus uns selbst, sondern weil du selbst in uns wohnst und uns diese Kraft gibst, die wir brauchen, um wirklich Zeugnis zu sein für dich. Amen.